In Krisen zeigen Menschen Verhalten, was niemand von ihnen so erwartet hätte. Das kann in die positive und in die negative Richtung zeigen. Es offenbaren sich systemische Fehlkonstruktionen wie Krater, die so groß werden, dass sie unüberbrückbar scheinen. Selbst Experten haben immer mehr unterschiedliche Rezepte. Die Meinungen fragmentieren sich. In solchen Situationen, in denen stecken wir gesellschaftlich gerade, aber eben auch wirtschaftlich, in Organisationen einer größeren Ordnung und auch in kleinen. In solchen Situationen hilft aus meiner Sicht ein systemischer Blick. Den möchte ich in diesem Podcast heute versuchen. Also, herzlich willkommen bei Weiterdenken. Heute in einer Solo-Folge nur mit mir, Svenja Hofert. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich glaube, das ist interessant für alle, nicht nur für jene, die jetzt aktuell in Change-Prozessen stehen, sondern für alle, die auch ein bisschen besser verstehen wollen, was geht da ab. Und ehe du jetzt sagst, oh, Hilfe, Theorie, keine Sorge. Ich versuche das möglichst frei von Luhmann-Kapital, Vokabular zu machen und so einfach wie möglich zu erläutern. Einfach pragmatisch, wie es, so glaube ich, meine Art ist. Also, lass uns mal starten. Greta brüllt, als der Mitarbeiter sich vorsichtig kritisch äußert. So ein Schwachsinn! Jeder kriegt das mit und zuckt zusammen. Die Chefredakteurin verliert immer öfter die Nerven. So kennt man das gar nicht. Auch in der Auseinandersetzung mit ihrem Co. kommt es zum Showdown. Längst finden Verhandlungen mit dem Aufsichtsrat statt. Wer nun das Unternehmen verlässt, also wer von den beiden? Gleichzeitig ist nirgendwo ein Nachfolger, eine Nachfolgerin in Sicht. Denn die mächtige in einer KG organisierte und damit beteiligte Mitarbeiterschaft respektiert niemanden, den sie nicht vollen Herzens und mit voller Kraft unterstützen will. Ja, was ist hier los? Krisen zu finden ist derzeit nicht schwer. Das Kaufhaus Bräuninger steht zum Kauf. Bei ThyssenKrupp tobt ein unerbittlicher Machtkampf. Immer geht es um die Frage, wie die Unternehmen in ihrem schwierigen Marktumfeld überhaupt überleben können. Es gibt einfach keine einfachen Lösungen und keine linearen Zusammenhänge. Egal, welche Daten man sammelt, es ist, ja, das schöne Wort, komplex. Selbst Experten sind nicht einer Meinung. Alles ist unsicher. Der systemische Blick könnte hier neue Perspektiven und Zugänge zu Lösungen öffnen. Denn genau in diesen Situationen ist er besonders hilfreich. Da ist zum Beispiel die deutliche, komplexere Sicht auf Probleme und Lösungen. Die Auflage von Gretas Zeitschrift befindet sich im Sinkflug. Innerhalb eines Jahres halbierte sie sich. Umsatz und Gewinn schrumpfen. Von der Überalterung der Abonnenten gar nicht zu sprechen. Von wegen Marktpotenziale. Innovation findet, nebenbei spezifisch für ganz Deutschland, kaum mehr statt. Unternehmen investieren nicht. Das erkennen die Leser und Leserinnen darin, dass es immer weniger Enthüllungsgeschichten gibt. Aber vielleicht auch an anderen Dingen, zum Beispiel der Online-Innovation. Der Abwärtsstrudel führt zu Frontenbildung bis ins Machtzentrum. Im Führungssystem stehen sich zwei verfeindete Führungskräfte gegenüber und polarisieren die Mitarbeiter. Die eine ist Greta. Für die Lösung aus dem Auflagendilemma hat jeder andere Rezepte. Teils stehen sich diese konträr gegenüber. Das führt zu einer Fragmentierung im Subgruppen, wie wir sie auch in der Politik derzeit erleben. Nur das Problem aber scheint allen gemeinsam klar: die schrumpfende Auflage. Ja, nun überleg mal, was allen gerade klar zu sein scheint in der Politik. Das ändert sich, aber es ist meist eben nur dieses eine Ding, also eine komplette Problemvereinfachung. Niemand dagegen sieht, dass das nur ein Symptom ist für ein Problem, für das man eigentlich erstmal eine Genese bräuchte. Eine solche Problemgenese würde einen Blick auf die systemischen Bedingungen einschließen. Die Bedingungen nämlich, die für das Problem mitverantwortlich sind. Sie kann kaum aus der Interessenlage bisheriger Systeme gestaltet werden, also nur aus dem Führungssystem oder nur aus dem Aufsichtsrat. Also müsste es dafür ein unabhängiges Gremium geben, unabhängig von den bisherigen Systemen. Aber an sowas denkt niemand, weil niemand systemisch darauf schaut. Ach so, halt, da gibt es doch einen oder zwei, die das denken können und das auch verstehen. Aber das sind halt nur unwichtige Personen. Jemand, der Podcasts macht. Niemand hört auf ihn oder auf sie. Dabei ist alles so demokratisch. Das ist jedenfalls die gern genutzte Vokabel. Aber weil Macht personenzentriert gesehen wird, sieht auch keiner, wie sie sich in den Systemen zwischen den Beziehungen verteilt, konzentriert, auseinanderdividiert und so weiter. Der Aufsichtsrat kann nicht ohne die Mitarbeiter. Das Führungssystem hängt dazwischen. Macht wird durch die Erwartungen bestimmt, die die Rollen aneinander haben, nicht durch Personen. Da das unreflektiert bleibt, können kaum Entscheidungen getroffen werden. Und die Sache ist im negativen Sinn emotionaler, als sie sein müsste, wäre man sich all dessen bewusst. Würde man also begreifen, dass, was ich hier lebe, das ist eine Rolle und das bin nicht ich. Diese Trennung vom psychischen System wird aber nicht vorgenommen und deswegen kocht das noch mehr hoch. Es kann auch nicht einfach einer auf den Tisch hauen und Klarheit schaffen, das wäre ja autoritär, weil das nicht den Rollenerwartungen entspricht. Die wahren Regeln und Normen verschwimmen hinter Wertediskussionen. Da gibt es auch noch die formellen Regeln. Fundamentale Änderungen in der Entscheidungsfindung können nur in einer Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Das ist ähnlich wie in der Politik, wo zum Beispiel Grundgesetzänderungen nach Artikel 79 unter anderem eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erfordern. Weshalb Politiker manchmal Quatsch erzählen. Das alles führt zu Stagnation. Bevor wir den Fall weiter analysieren und zur Lösung kommen, lass uns nochmal auf die unterschiedlichen Betrachtungsweisen schauen und diese voneinander abgrenzen. Ich glaube, das ist nämlich wichtig, um zu verstehen, was systemisch ist und was, ja, nennen wir es einfach mal klassisch. Das Stichwort ist also Krise und ihre besonderen Bedingungen, auch die Chancen. Was denkst du, könnte das Unternehmen tun? Dazu später mehr nach diesen kleinen Einschub. Bevor es mit der Geschichte weitergeht, also jetzt ein wenig Hintergrund. Ja, Krisenzeiten sind ideale Zeiten für Veränderung. Während in stabilen Zeiten selbst große Interventionen keine Wirkung zeitigen, können kleine Maßnahmen in Krisen viel bewirken. Wobei klein natürlich immer relativ zum System ist. Was ist Veränderung? Die systemische Perspektive. Ich erlebe in meinen Ausbildungen, dass es vielen sehr schwer fällt, die klassische, das kann man auch anders nochmal ausdifferenzieren, aber ich habe dir wenig Theorie versprochen, von der systemischen Perspektive zu unterscheiden. Auch diese ist natürlich vielfältig, selbst mit einer wie auch immer gearteten systemischen Ausbildung. Oft wird dabei nur auf Fragen fokussiert, aber es ist viel mehr. Lass uns jetzt mal reinschauen. Vielleicht hast du den Text dazu, vielleicht hast du das Transkript oder auch den Blogbeitrag, in den ich diese Tabelle nochmal gesetzt habe. Hier ein kleiner Überblick. Das ist im Schriftlichen noch etwas ausführlicher, weil ich glaube, es würde sich sonst ein bisschen hinziehen. Also erstmal geht es zum Beispiel um ein Thema. Also da ist erwünschtes Führungsverhalten. In der klassischen Betrachtung schauen wir auf bestimmte Eigenschaften. So soll es sein, so soll sich jemand verhalten, zum Beispiel empathisch. Ob das dann ehrlich gemeint ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ein bestimmter Stil wird favorisiert, zum Beispiel transformational, und das wird alles antrainiert. In der systemischen Sichtweise ergibt sich das bereits aus den bestehenden kulturellen Mustern. Also welche Muster sind da? Wollen wir diese Muster so bekräftigen und bestätigen oder wollen wir diese Muster verändern? Daraus ergibt sich automatisch und zwangsläufig, dass wir nicht nur in Trainings denken können, sondern dass wir das Ganze auch ins praktische Erleben in der Alltagssituation bringen müssen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Unerwünschtes Führungsverhalten. Ja, da in der klassischen Herangehensweise, da wird die Führungskraft gecoacht oder man wirft sie raus, sie kriegt eine Abmahnung, whatever. Das heißt nicht, dass eine Abmahnung falsch ist, aber würde man systemisch darauf schauen, würde man auch untersuchen, wie sorgt das System eigentlich dafür, dass sich das so ausbreiten kann. Also wie konnte es möglich sein, dass beispielsweise eine männliche Führungskraft schlüpfrige Witze macht und übergriffiges Verhalten zeigt? Das arbeitet man nicht im Coaching weg, sondern das ist etwas, was systemisch bedingt ist. Und die Frage ist, welche Muster unterstützen das und wie müssen wir die verändern? Also wie gesagt, weitere Beispiele findest du im schriftlichen Teil. Guck da bitte nochmal rein, dass glaube ich, verstärkt das Verständnis noch mal weiter. Veränderung ist aus systemischer Sicht immer paradox. Also es ist nicht so ein Change-Programm, das wir aufsetzen, sondern es ist immer, wie lernen wir gemeinsam mit den sich verändernden Umwelten aus unseren Mustern und so weiter. Sie ist deswegen immer paradox, das muss ich erklären. Es geht nämlich um die Bewahrung des Systems, die sogenannte Autopoiesis oder Autopoiesie. Und das ist quasi der Selbsterhalt. Du hast vielleicht auch den Begriff selbstreferenziell schon mal gehört. Das heißt, es dreht sich alles um den Erhalt eines Systems, zum Beispiel des Führungssystems. Auch wenn es noch so marode ist, ja, dann auch wenn die psychischen Systeme quasi gegeneinander kämpfen. Es geht hier nicht um die Person, sondern es geht um den Erhalt des Systems. Das muss man sich immer vor Augen führen. Die Veränderung dient also eigentlich der Tatsache, dass man sich selbst erhalten will und nicht etwa verändern. In der Politik lässt sich das gerade kurz vor den Wahlen, falls du das auch jetzt hörst, gut beobachten und danach wahrscheinlich auch noch. Man verändert sich erst dann spürbar, wenn die Wiederwahl wirklich ernsthaft gefährdet ist. Aber ob das nachhaltig ist, das entscheidet der Druck auf den Kessel. Genau genommen, auf das System. Ja, genau. Zunächst einmal ist Veränderung ein Musterwechsel. Wir unterbrechen also die bisherige Wiederholung von Mustern und Spielregeln. Das kann abrupt, morgen höre ich damit auf, oder vorübergehend oder auch nachhaltig sein und damit möglicherweise dauerhaft. Nachhaltig ist es dann, wenn sich neue Muster gebildet haben, die wiederum das System erhalten. Ja, sonst ist es verpufft es sofort. Gehen wir mal zurück zu meinem Verlag, zur brüllenden Greta und den verzweifelten Mitarbeitern. Man könnte meinen, man sollte einfach die Chefredaktion wechseln. Doch das ist nur Symptombekämpfung. Der Austausch einer Person an der Spitze bringt noch keine Veränderung. Es kann sein, dass dadurch sogar alles bleibt wie zuvor oder wieder so wird. Das ist meiner Erfahrung nach sehr wichtig zu verstehen. Wir denken immer in Personen. Es sind aber nicht die Personen, es sind die unsichtbaren, in der Vergangenheit gestrickten Muster, die sie verbinden. Zunächst und zusätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass wir immer in Ordnung stecken. Ja, Hierarchie. Ja, Hierarchie abbauen, Ordnung abbauen. Wie crazy ist das? Wenn du Hierarchie systemisch verstehst, ist es unmöglich, diese Ordnung abzubauen. Irgendein Teil wird immer vor einem anderen priorisiert, sonst entsteht Chaos. Der Bürohund mag dazugehören, aber sollte bei einem Mitarbeiter eine Allergie gegen Hundehaare auftreten, hat er das Nachsehen. Sehr wahrscheinlich oder der Mitarbeiter. Die Ordnung ist auch immer mit Macht verbunden, die sich durch das System bewegt, also nicht nur sich auf Personen konzentriert und manchmal eben doch, dann sprechen wir von einer Machtkonzentration. Aber immer hat auch jemand anders in dem System auch einen Teil dieser Macht. Und es kann sich dabei eben auch um Themen handeln, also weg von dem Personendenken. Die Ordnung ist also dann mit Macht verbunden und ist die Macht verteilt, dann zeigt sich das an den Beziehungen. Das führt nicht unbedingt zu produktiven Ergebnissen, dass das so ist, also dass sie sich sehr stark verteilt. Sobald nämlich der Blick auf etwas Gemeinsames Drittes fehlt, beispielsweise unsere Zukunft, wird das schwierig. Dann verbindet sich die Macht eher sozusagen auf eine impulsive, willkürliche Weise. Das gemeinsame Dritte wäre im Fußball der Spielgewinn oder kürzer gedacht das Tor. Und in diesem Beispiel vielleicht, ja, die gemeinsame und geteilte Vorstellung von der Zukunft dieses Verlags oder dieser Zeitschrift. Bei all dem sollten wir wissen, dass wir immer nur Beobachter oder Beobachterin des eigenen Systems sind und dadurch Systemblindheit ganz normal ist. Erst wenn jemand nach außen kommt, dann liefert er uns eine Beobachtung sogenannter zweiter Ordnung. Auch die ist immer noch von der eigenen Erfahrung gefärbt und deswegen niemals das System selbst. Aber sie gibt etwas hinzu und ist das Wesen des Systemischen, dass sich unsere Perspektiven nämlich auffächern. Veränderung ist systemisch also eine Kategorie des Beobachtenden, der Beobachterin, des Beobachters. Sie kann keine Allgemeingültigkeit haben. Ich nehme eine Veränderung anders wahr als du. Das ist mir zum Beispiel im Coaching immer wieder bewusst, weil ich sehe, wie sich die Menschen in zum Beispiel Stunde 5 verändert haben. Sie selbst nehmen das aber noch gar nicht so wahr. Ich sehe aber schon einen veränderten Blick, manchmal ein ganz klar verändertes Verhalten, aber sie selbst sehen das noch nicht. Das ist ein Beispiel dafür. Das ist alles eher komplex und alles andere als eindeutig. Lineare Zusammenhänge kannst du auf diese Weise systemisch betrachtet nämlich vergessen. Lineare Zusammenhänge sind deshalb nicht schlecht. Man muss sie finden, man muss die Daten evaluieren. Gibt es diese? Aber viel zu oft werden eben Scheinkorrelationen hergestellt. Und dort, wo es diese Zusammenhänge nicht gibt, da ist das Systemische klar überlegen. Also nochmal zurück zum Verlag, was nun tun? Systeme sind durch die Kommunikation der Vergangenheit determiniert. Das meint nicht das Reden, also aus Luhmanns Sicht ist Kommunikation etwas ganz anderes, sondern es meint den autopoetischen Prozess, der Muster ausbildet, also selbstreferenziell ist und dass dadurch diese Muster so weit verfestigt werden, dass sie überhaupt nicht mehr im Bewusstsein derjenigen sind, die in diesen Mustern agieren, als Umwelt des Systems sozusagen. Ja, wir sind Umwelt des Systems, das ist auch noch so ein Gedanke. Wir sind nicht das System selbst. Das heißt, sie erzeugt sich selbst und erhält sich auch selbst aufrecht. Zwischen Greta und dem Mitarbeiter ist dicke Luft entstanden. Unabhängig von den beiden verbreitet sich diese dicke Luft und besteht auch dann noch, wenn beide weg sind. Das ist übrigens auch bei Konflikten so. Also systemisch betrachtet sind Konflikte etwas komplett anderes als das, was ich so in typischen Meditationsausbildungen, Konfliktmoderationen höre. Da sollen Konflikte gelöst werden. Aus systemischer Sicht kannst du Konflikte nicht lösen. Schau mal aus den Ukraine-Konflikt selbst. Wenn der irgendwann mal befriedet wird, dann ist er immer noch historisch existent. Und genau das passiert natürlich auch in Organisationen. Und im Beispiel von Greta und ihrem Kollegen kann das dazu führen, dass 10, 20 Jahre später das, was zum Beispiel zwischen ihr und ihrem Co. abgelaufen ist, immer noch in der Luft hängt. Oder das, was zwischen ihr und ihrem Mitarbeiter geschehen ist. Und die beiden sind nicht mehr da. Die haben das Unternehmen längst verlassen. Als Geschichte ist es immer noch gegenwärtig. Und dann wären da noch die Muster. Im Verlag sitzen viele Menschen, die ihre Glanzzeit vor Jahrzehnten hatten, als Schreiben noch einen anderen Wert hatte als heute. Da sprach man von sogenannten Edelfedern und man war sehr stark auch auf Eigen- und Selbstbeschau bedacht. Also wie sehen mich andere und weniger auf Leser. Das heißt, die Kundenzentriertheit ist in dieser Branche, die ich etwas besser kenne, etwas sehr Ungewohntes. Und von daher ist es auch wahrscheinlicher, dass zwischen auch den Systemen, den Teamsystemen, auch eine größere Barriere ist, weil es auch jüngere Mitarbeiter gibt, die sind multimedialer geprägt, die sind in Teilsubsystemen organisiert und für diese sind zum Beispiel Podcasts und moderne Formate viel hilfreicher und sie denken das auch leichter und sie richten sich auch viel leichter an den Kunden aus, also an den Hörern. Das ist wirklich ein Unterschied, der tatsächlich so ein bisschen eine Branchenbesonderheit ist. Übertrag das mal auf die Branche, in der du gerade bist oder auf das Unternehmen, in dem du gerade tätig bist oder für das du arbeitest. Also wichtig ist, die Lösungsideen und Präferenzen unterscheiden sich fundamental. Würde man diese aufstellen, ja, dann würde sich kaum eine Gemeinsamkeit finden. Und das findet sich auch in anderen Zusammenhängen so. Also Politik ist da auf jeden Fall ein krasses Beispiel für. Der erste und wichtigste Schritt wäre jetzt praktisch für dieses Unternehmen eine Entscheidung über formelle Regeln. Wer wird dadurch mit formaler Handlungsmacht ausgestattet? Wie wird sichergestellt, dass diese Person nicht bei der kleinsten Schwierigkeit aus dem Amt gejagt wird und dass die Entscheidung durchsetzen kann? Es braucht also eine klare Ordnung, eine klare neue Hierarchie. Dass das nicht mehr machbar ist mit Greta und wahrscheinlich auch nicht mit ihrem Kollegen, ist relativ klar. Da kann man von Bauernopfer sprechen. Es ist aber so, dass das auch eine Befreiung für das System sein kann, weil dadurch für die Mitarbeiter erstmal ein neuer Blick frei wird, so eine Art Zauber des Anfangs, der dann genutzt werden muss. Manchmal höre ich an dieser Stelle, dass die Lösungen auch aus der Mitarbeiterschaft kommen könnten. Ich persönlich zweifle daran, dass in einer sehr starken Krise in einem so komplexen System mit vielen Subsystemen das so möglich ist. Das ist etwas komplett anderes als in einem Start-up mit 25 Leuten. Und leider neigen wir dazu, diese Fälle zu vergleichen. Sie sind aber nicht wirklich vergleichbar. Und dass demokratische Prozesse da möglich sind, wo kleine Systeme also bestehen, ist eben eine Wahrheit, aber in einem solch komplexen System glaube ich persönlich das nicht. Und aufgrund der zerstrittenen Lager in diesem Beispiel ist es aus meiner Sicht hypothetisch auch nicht wahrscheinlich. Ich bin jetzt Beobachterin eines Systems. Ich bin auch, das ist wie gesagt auch nochmal fiktiv und nicht im System selbst. Das muss man dabei beachten. Und vielleicht beobachtet mich jetzt jemand, der da eine andere Sicht zugeben kann. Auch demokratische Prozesse sind leichter außerhalb akuter Krisen. Das sehen wir historisch immer wieder. Und ich finde, an dieser Stelle lernt man durchaus auch aus der Geschichte, was funktioniert, was nicht funktioniert. Eine entsprechend mit Macht ausgestattete Person könnte dann durch die Ausrichtung bestimmen, in welche Richtung das geht. Also führen ist es beeinflussen der Richtung von Bewegung, also nicht gebunden an Personen. Es ist klar, aha, da ist der Leuchtturm, da geht's hin. Wer bestimmt diese Regel, diese Bewegung dahin? Das ist oft gar nicht so wichtig, was das für Personen sind. Aber gleichzeitig spielt es dann doch wieder eine Rolle, weil wenn sie das nicht denken können und wenn sie das nicht vertreten können, dann werden sie auch den Leuchtturm ja auch gar nicht so erkennen. Es geht also vorübergehend um mehr Machtkonzentration. Da zeigt sich immer wieder, dass zwei oder drei Personen recht schwierig sind in einem Führungssystem, dass das leichter ist, auch da wieder in Systemen, wo typischerweise relativ wenig, Narzissmus ist jetzt kein systemischer Begriff, ich weiß, aber wo relativ wenig egozentrierte Leute agieren, also wenig eitle Leute, die die Dinge machen mit Blick auf etwas Drittes. Das erlebe ich sehr oft in kleineren Unternehmen, das erlebe ich sehr oft in der IT, das erlebe ich sehr oft bei bestimmten Menschen. Aber dort, wo die Eitelkeit dominiert, die man auch ein bisschen jenseits der Person aufstellen könnte, da ist es meiner Erfahrung nach sehr, sehr schwierig, wenn das Führungssystem aus mehreren Personen steht, die sich dann auch noch miteinander so committen und abstimmen müssen, dass sie diese gleiche Blickrichtung bei unterschiedlichen verteilten Kompetenzen auch einhalten und überhaupt sehen können. Das erfordert, hier bin ich bei der Ich-Entwicklung, die ist aus meiner Sicht auch durchaus sehr systemisch. Das erfordert das Bewusstsein, wir machen das in einer Rolle. Das ist in der Ich-Entwicklung eine relativ postkonventionelle Thematik. Das heißt, das wird nicht jeder so aus dem Stand heraus können. Eine entsprechend mit Macht ausgestattete Person also, ja, also das meine ich, oder eine Rolle, wenn wir von der Person wegkommen, eine Rolle. Es geht also darum, dass wir dieses Zukunftsthema in den Vordergrund rücken können und uns darauf auch in der Blickrichtung konzentrieren. Das ist ganz wichtig. So was ist typischerweise so, dass das am Anfang leichter fällt und dann dividieren sich die Meinungen wieder auseinander. Ne? Das ist kollektives Verhalten. Dazu habe ich einige Videos gemacht. Schau da gern auch mal bei YouTube rein. Hier besteht hypothetisch ein Dilemma, da die Mitarbeiter gewohnt sind, fachkompetente Menschen zu bevorzugen. Das kenne ich aus dieser Branche. Da gibt es auch andere, das ist auch so eine letztendlich ein Muster. Bestimmen wir eigentlich unsere Führungskräfte aufgrund von Fachkompetenz oder aufgrund von Führungskompetenz, von methodischer Kompetenz? Was ist eigentlich unser Modus in der Vergangenheit gewesen? Und hier ist es sehr oft, es ist jemand, der anerkannt wird, weil er zum Beispiel ein guter Schreiber ist und nicht, weil er gut oder sie gut Krisen bewältigt hat. Es dürften deshalb auch unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschen, was überhaupt als visionär anerkannt werden kann. Eine Idee könnte es deshalb sein, einen Diskurs über die Frage der künftigen Ausrichtung zu führen. Aber halt, Diskurs ist eben nicht das, was die meisten darunter verstehen. Es ist weder Debatte noch Diskussion, sondern ein strukturierter Prozess, in dem Daten gesammelt werden. Und nicht etwa Meinungen. Es braucht also neben einer breiten und starken Unterstützung auch ein gutes Diskursdesign. Auch die Frage, wie designe ich die Systeme? Nicht zuletzt dürfte eine Rolle spielen, inwieweit eine Öffnung zum Markt erfolgt und Märkte überhaupt als solche erkannt werden. Gibt es Feedback-Loops über die Mediadaten und Anzeigenschaltung hinaus? Das ist das Typische. Wenn nein, was ich hypothetisch annehme, welche Strukturen müssten etabliert werden? Und wer kann das überhaupt? Vielleicht muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, ob die bisherige Konstruktion des Systems und seiner Teilsysteme in Zukunft überhaupt noch funktionieren kann. Das Problem ist dann nicht die schrumpfende Auflage, was ja, wie wir festgestellt haben, eher ein Symptom ist, sondern die Architektur der Systeme der Macht jenseits von Personen. Es könnte nämlich auch sein, dass es gar keine autopoietische Lösung geben kann, also keine Lösung aus dem System heraus. Deshalb, denk an Bräuninger, wird Bräuninger möglicherweise jetzt gerade verkauft. Das System muss sich auflösen oder zerstört werden, weil es sich nicht von innen verändern und so erhalten kann. Manchmal ist auch das eine Chance. Für die Betroffenen furchtbar, ich weiß, aber rückblickend dann doch eine Heilung. Denn Phönix aus der Asche zeigt uns eine wichtige Seite. Die zyklische Natur von Systemen und die Notwendigkeit der Dekonstruktion bis zur völligen Zerstörung, um Neues überhaupt zu ermöglichen. Ja, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann freue ich mich natürlich super, super sehr. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein Feedback gibst und wenn du, falls du das noch nicht getan hast, meinen Podcast abonnierst. Am liebsten ist mir das, je nachdem, wo du das hörst, bei Substack, weil dort immer die Erstveröffentlichung stattfindet und ich dir noch viele, viele gute Extras bieten kann. Einen wunderbaren Sonntag, für den Tag nehme ich das auch und alles, alles Liebe für dich und deine Lieben.